Ich möchte heute Abend versuchen, einen Überblick zu geben über Weg und Ziel oder Weg und Ziele der spirituellen Praxis, in der wir uns hier üben in diesen Tagen. Damit das gelingt, denke ich, ist es sinnvoll, zuerst einmal zu schauen, sich zu fragen, was es ist, das wir wirklich ganz fundamental wollen im Leben. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer zu sehen, sondern ziemlich offensichtlich. Wir selber, genau wie alle anderen Lebewesen ohne Ausnahme, wollen glücklich sein und möchten nicht leiden. Ich denke, einfacher und eindeutiger kann man es nicht mehr formulieren. Alles, was in dieser Welt je gedacht, gesagt und getan wurde und wird, entstammt eigentlich diesem Wunsch. Es ist das Ziel, das wir verfolgen in allem, was wir tun, weltlich oder spirituell. Wenn man aber sieht, wie viel Leiden es gibt in diesem Leben, mit Kriegen und Konflikten, mit Hunger und Unterernährung und Krankheiten und sozialer Ungerechtigkeit und menschlicher Ungerechtigkeit und der Zerstörung der Umwelt und all dem, scheint es, dass wir eigentlich gar nicht so erfolgreich waren und sind in unserem Bestreben, glücklich zu sein. Dabei hätten wir doch schon, ich glaube, 1,7 Millionen Jahre Zeit gehabt. Da es doch alle möchten, wieso klappt es nicht? Wo liegt das Problem? Und diese Frage, diese Problematik möchte ich heute Abend erforschen. Ob es uns passt oder nicht, Leben ist ein andauernder, ununterbrochener Fluss von angenehmer und unangenehmer Erfahrung. Oder genauer gesagt, ist eine Folge und eine Skala von glückseligen oder angenehmen oder neutralen oder unangenehmen oder schmerzhaften Momenten. Moment. Innerhalb des Bereichs der Sinneserfahrungen, in verschiedensten Situationen, mit Mitmenschen, oder in unserem Geist und Herz, in Gedanken, Vorstellungen, Bildern, Gefühlen und Emotionen. Angenehm und unangenehm ist eine unvermeidliche Tatsache des Lebens, eine Realität so unerschütterlich, dass, wenn sie uns nicht passt, wir uns schon eine andere Welt suchen müssen. Eine große Anzahl dieser angenehmen und unangenehmen Erfahrungen, welche immer wieder problematisch sind in Bezug auf unser Glücklichsein. Die erreichen uns als das, was in der buddhistischen Tradition als die acht Winde der Welt bekannt ist, oder die acht weltlichen Prinzipien. Das ist eigentlich das Thema von heute Abend. Diese acht Winde der Welt sind Erfolg und Misserfolg, Lob und Tadel, guter Ruf und schlechter Ruf, Gewinn und Verlust. Acht. Es gibt andere Listen, Buddhisten haben gerne Listen, kommt auch Reichtum und Armut vor oder Gesundheit und Krankheit. Im Prinzip sind sie alle ähnlich. Paare. Es sind Ereignisse, die das Leben ständig für uns produziert, erwünscht oder gefürchtet. Und wie der Wind kommen sie plötzlich, unvorhersehbar, aus irgendeiner der acht Himmelsrichtungen, oft sogar aus entgegengesetzten Richtungen. Und wir können sie paarweise näher betrachten. Erfolg, Misserfolg. Wir können Erfolg oder Misserfolg in unserem Beruf erfahren, in unserer Arbeit oder in Beziehungen oder in Tests und Prüfungen. Es kann in Wettbewerben, in Sport, im Spiel sein. Es kann aber auch in jeder möglichen Situation sein, zu jeder Zeit und vor allem, sobald wir Erwartungen aufbauen oder etwas mit Ängsten begegnen. Sobald wir fixierte Ideen, Vorstellungen und Erwartungen mitbringen in eine Situation. Wenn ich zum Beispiel zum Essen gehe, im Restaurant, mit einer fixen Idee oder Erwartung von was und wie es genau sein sollte, vielleicht habe ich schon mal sowas dort gegessen. Immer wenn ich das tue, mit dieser fixen Erwartung, heißt das, dass ich Erfolg oder Misserfolg bereits vorprogrammiert habe. Wenn es dann genau den Erwartungen entspricht, ist es ein Erfolg. Wenn es ihm nicht entspricht, sogar wenn es gut ist, ist es wahrscheinlich, wenn die Erwartung fix genug ist, ein Misserfolg. Oder in der Meditation, wenn ich finde, ich müsste 10 Atemzüge lang beim Atem sein können, um eine gute Meditiererin zu sein, dann bin ich ein Versager, wenn ich es nur für 5 schaffe. Und ich aber entscheide, ich müsste 3 Atemzüge lang dabei sein, um eine gute Meditiererin zu sein. Und es für 5 schaffe, dann ist es ein Erfolg. Also, dasselbe mit verschiedenen Erwartungen kann Erfolg oder Misserfolg bedeuten. Aber ob wir uns daraufhin programmieren oder nicht, wir werden Erfolg und Misserfolg haben, erfahren im Leben, und zwar ständig. Vor 2-3 Jahren im Sommer sind Ursula und ich in die Berge gefahren, um in einem Berggasthaus auf fast 3000 Meter zu übernachten. Eine ganz schöne Gegend in den Alpen. Der Aufstieg, es war ein schöner Tag, der Aufstieg war toll, fantastisches Wetter, kristallklare Bergseen, sich spiegelnde Gipfel und Gletscher, also das Ganze war ein voller Erfolg. Eine Stunde vor dem Gipfel, und der Gipfel ist eben bekannt für das, kam der Nebel. Und wer die Berge kennt, wenn auch nur eine Wolke um den Gipfel hängt, wenn man drin ist, dann ist man drin. Da ist alles andere weg. Da sieht man 2, 3, 4 Meter weit und nicht weiter. Beim Berghaus angelangt war alles nass, kalt und grau. Die Betten waren feucht. Ich habe kein fließendes Wasser, irgendwie war ich noch so naiv und mich auf eine warme Dusche gefreut. Das ist der Höhepunkt von Naivität. Es gab kein fließendes Wasser und es war sehr teuer. War wirklich teuer. Den Abend verbrachten wir im Gastraum mit 80 lärmigen, rauchenden Touristen, weil das der einzige Ort war, wo es nicht eiskalt war. Also das Ganze eben doch letztlich ein Misserfolg. Am nächsten Morgen sind wir recht früh aufgestanden, weil es ja auch nicht angenehm war im Bett. Waren alle Wolken weg. 6 Uhr morgens. Kristallklar. Ein strahlender Sonnenaufgang. Ein gewaltiges Panorama. Mit den leuchtenden Schnee- und Eisriesen, wie zum Anfassen, so nah. Grenzenloses Nebelmeer, soweit das Auge reichte. Fantastisch. Also doch ein großer Erfolg. Ich will hier aufhören damit. Es ging so weiter. Das Leben bringt sie uns ständig. Erfolge und Misserfolge. Kleinere in jedem Moment, größere immer wieder. Als zweites können wir Lob und Tadel betrachten. Wir haben zum Beispiel ein Pullover gestrickt oder ein Bild gemalt. Jemand sagt, toller Job, das ist wahnsinnig schön. Vielleicht jemand anderes sieht das auch, vielleicht nicht wissend, dass wir selber den Pullover gestrickt haben oder das Ding gemalt haben. Nein, schrecklich. Manche Leute haben wirklich schlechten Geschmack. Ich war früher Fotograf und habe mal eine Fotoausstellung gemacht. Da hatte ich 2 verschiedene Serien von Bildern ausgestellt. Das eine waren dynamisch bewegte Bilder und das andere waren Aktbilder. Das sind 2 Zeitungen in Bern, wo ich herkomme. Die Berner Zeitung, die schrieb, die sehr dynamischen Bilder sind lebendig, ausdrucksvoll und ansprechend. Schade um die Serie der Aktbilder, die flach und steril wirken. Die andere Zeitung, in Berner Bund, schrieb, die bewegten Bilder sind effekthascherisch und ungekonnt. Ganz anders die Aktbilder. Die bestechen in ihrer subtilen Abgetöntheit. Beides Lob und Verurteilung, je nachdem, für die gleiche oder die umgekehrte Sache. Ich habe mal in Massachusetts in einem Retreat gleichzeitig zwei Zettel gekriegt mit Feedbacks. Auf einem stand, lieber Fred, danke für die Anleitungen und die inspirierenden Worte, die uns helfen, gegenwärtig zu sein. Es ist äußerst hilfreich und du machst das so gut. Ich weiß nicht mehr, ob es am selben Tag war oder am nächsten. Ein anderer Zettel. Lieber Fred, könntest du bitte während den Sitzmeditationen den Mund halten? Ich bin hierher gekommen, um in der Stille zu sein. Danke. Lob und Tadel. Ob wir uns das selber einbrocken oder nicht, es wird immer und immer wieder geschehen. Es geschah sogar dem Buddha, dem vollkommen Erleuchteten. Von vielen Leuten wurde er sehr respektvoll, ehrerbietig als der Erwachte, der Erhabene angesprochen und von anderen eher abschätzig als Kahlschädel oder Schäfling, war das Wort, das gebraucht wurde. Ist nicht in unserer Kontrolle. Das nächste Paar von Winden ist guter Ruf und schlechter Ruf. In unserem Kreis von Bekannten, in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, werden wir bekannt für gewisse Qualitäten, für gewisse Eigenschaften, positive oder negative. Oft entsteht unser Ruf im engen Zusammenhang mit unseren tatsächlichen Eigenschaften und manchmal nicht. Weiß man auch nicht, kann man nicht voraussagen. Kann vielleicht über Gurus hören, die von Tausenden oder Hunderttausenden geschätzt und angebetet werden. Und eines Tages hört man, dass sie ihre Macht ausnutzten, ihre Anhänger finanziell, sexuell oder emotionell ausnutzten. Umgekehrt ist es auch vorgekommen, dass Leute große Heilige, wie zum Beispiel den Buddha, angriffen, im Versuch, ihren Ruf zu zerstören, in dem Fall unbegründet. Eine Geschichte mit Devadatta, das war ein Cousin von Buddha, der immer versuchte, Buddhas Job zu übernehmen. Ein bisschen neidisch und eifersüchtig und hat allerlei inszeniert, um Buddha lächerlich zu machen oder aus dem Weg zu schaffen. Einmal schickt er eine bezahlte Prostituierte hin, die, das heißt, sie habe ein Kissen unter ihrem Sari getragen, die vor versammelter Mönchsgemeinde vor den Buddha trat und sagte, Siddhartha, der Gautama, nicht sehr ehrerbietig, hast du schon Vorbereitungen getroffen für unsere Familie? Was offensichtlich ganz schrecklich war in dieser Situation mit all diesen Mönchen und Buddha, der auch ein Mönch war. Es heißt in dem Fall, dass die Erde gezittert habe und Götter hätten Blumen, Blumenblätter gestreut auf dem Himmel als zum Zeugnis von der Tatsache, dass Buddha nichts mit dieser Geschichte zu tun hatte. Aber bei uns, wenn uns sowas passiert, keine Garantie, dass die Götter Blumen streuen. Auch hier. Wie oft ist all das völlig außerhalb unserer Kontrolle? Und doch versuchen wir immer, in Kontrolle zu bleiben. Guter oder schlechter Ruf kann sich in praktisch allen Bereichen des Lebens einstellen. So bleiben noch Nummer 7 und 8, Gewinn und Verlust, zu besprechen. Beziehen sich hier vor allem auf die materielle Ebene. Kann sich aber auch auf Gewinn oder Verlust von Macht oder von Kontrolle beziehen. Wenn wir uns erinnern, falls wir uns noch erinnern, durch ihn an Gorbatschow oder Margaret Thatcher. Lange nichts mehr gehört von ihnen. Oder George Bush zur Zeit des Golfkrieges. Solche enorme Macht mit tagtäglichen Zeitungs- und TV-Berichten über ihr Tun. Und plötzlich, praktisch von einem Tag zum anderen, ist das völlig vorbei. Es ist ein unglaublicher Verlust an Macht, Kontrolle, Aufmerksamkeit durch alle Welt. Ich habe in einem Interview mit Margaret Thatcher gelesen, es war ein Jahr, nachdem sie nicht mehr Prime Minister war, wo sie sagte, dass es sehr schwierig ist oft für sie, dass nämlich jedes Mal, wenn in der Welt etwas Wichtiges geschieht, dass sie sofort die nötigen Entscheidungen treffe. Und dann merkt, dass gar niemand interessiert daran ist. Sie sagt, das soll schmerzhaft sein. Das ist ein Jahr nachher. Mandela, 27 Jahre im Gefängnis und innerhalb einiger Wochen Präsident von Südafrika. Die andere Richtung. Von Gewinn und Verlust könnte man auch in den Bereichen vielleicht von Beziehungen oder der Psyche, sogar vielleicht der Spiritualität sprechen. Was hier gemeint ist, ist vor allem auch einfach die Tatsache, dass es in unserem Leben immer und immer wieder Gewinn und Verlust gibt. Das heißt, wir erhalten Dinge, wir gewinnen Dinge, wir erschaffen Dinge, oder Dinge wachsen, oder Dinge nehmen an Wert zu, oder wir verlieren sie. Geben sie weg, oder zerstören sie, oder sie werden zerstört, sie gehen kaputt, oder verlieren einfach ihren Wert, oder wir verlieren Interesse an ihnen. Alles ja auch ganz offensichtlich eigentlich und natürlich. Warum schaffen diese 8 Winde der Welt uns dann Schwierigkeiten? Ich denke, wir haben das längst gemerkt. Es hat damit zu tun, dass sich alles um angenehm und unangenehm dreht. Eben um die 2 grundlegenden Winde dieser Welt. Und das ist wohl der entscheidendste Punkt der spirituellen Praxis. Weil wir glücklich sein möchten und nicht leiden wollen, was absolut legitim ist, wollen wir auch angenehme Erfahrungen haben und keine unangenehmen. Das ist natürlich. Aber hier, genau hier fangen unsere Schwierigkeiten an. Es ist hier, wo wir zuallererst lernen müssen zu unterscheiden, was möglich ist im Leben und was nicht. Und mit der Tatsache, dass wir einen Körper haben, dass wir in dieser Welt leben, werden wir unweigerlich angenehme, unangenehme bis schmerzhafte und neutrale Erfahrungen haben. Immer und immer und immer wieder. Und egal, was wir auch versuchen werden, wir können nichts daran ändern. Auch nicht durch Meditation. Auch nicht durch Erleuchtung. Wenn wir diese Tatsache verstanden haben, stellt sich die nächste Frage. Ist es auch unumgänglich, dass wir jedes Mal glücklich, unglücklich oder desinteressiert sind, je nachdem, ob die momentane Erfahrung gerade angenehm, unangenehm oder neutral ist? Das ist die wirkliche Frage. Oder ist es vielleicht möglich, unbeschwert zu bleiben, mit innerem Gleichgewicht und heiterer Gelassenheit, egal, ob angenehm oder nicht. Wie ist das möglich? Oder was würde es dazu brauchen? Ich denke, um das herauszufinden, müssen wir zuerst verstehen, wie wir mit unseren Erfahrungen eines jeden Moments, eben wie wir mit diesen 8 Winden umgehen, wie wir ihnen begegnen. Solange wir Erfahrungen ausgesetzt sind, die jederzeit aufhören können, angenehm zu sein und anfangen können, unangenehm zu werden. werden wir uns unsicher fühlen, verletzlich, sogar ängstlich fühlen. Und dabei möchten wir doch so gerne Sicherheit. Um uns sicher zu fühlen, brauchen wir Kontrolle über die Dinge. Entsprechend uralten Erfahrungen und Instinkten fühlen wir, dass wir nur dann wirklich sicher sind und entspannen können, wenn wir die Dinge im Griff haben. Wenn wir die Kontrolle haben, oder jedenfalls wenn es so aussieht und wir davon überzeugt sind, dass wir sie haben. Und so fangen wir an, nach Macht zu suchen. Wir beginnen, Dinge, Situationen, Menschen zu manipulieren, wo immer nötig. Ich denke, wir lernen das schon als kleine Kinder, als Säuglinge. Lernen, wie man Mutti manipulieren kann. Ashley Brilliant drückt das so aus. Alles, was ich mir wünsche, ist ein warmes Bett, ein nettes Wort und unbeschränkte Macht. Und weil wir doch irgendwie immer noch glauben und hoffen, dass es letzten Endes irgendwie wie durch Zauber möglich sein wird, alle Erfahrungen, wir gehen sogar an Retreats, wir fangen sogar an mit meditieren, weil wir irgendwo noch hoffen, das müsste doch möglich sein, alle Erfahrungen des Lebens angenehm zu machen und die Unangenehmen auszumerzen. Dafür bringen wir ungeheuer viel Zeit und Energie mit Reagieren, mit Manipulieren und dem Versuch zu kontrollieren. Sozusagen den Versuch, unsere Macht zu etablieren. Und gerade hier in dieser ewigen Reaktivität liegt recht eigentlich die Tragödie. Denn all das Reagieren, all die Versuche zu kontrollieren, die werden uns nicht wirklich helfen. Im Gegenteil, immer wieder wird die Situation noch verschlimmert, wenn wir unangenehm reagieren, unangemessen reagieren oder in einer Art und Weise, die nicht hilfreich ist. Sogar dem Buddha ist es nicht gelungen, diese Tatsachen des Lebens angenehm, unangenehm und neutral als Erfahrung zu enden. Zumindest nicht auf der körperlich-physischen Ebene. So reagieren wir also immer und immer wieder. Und zwar reagieren wir auf angenehme Erfahrungen, auf Erfolg, Lob, guten Ruf, Gewinn, Reichtum, Gesundheit. Mit Haften, mit Anhaften festhalten und mit Verlangen nach mehr. Und wir reagieren auf unangenehme Erfahrungen, auf Misserfolg, Tadel, schlechten Ruf, Verlust, Armut, Krankheit, mit Ablehnung, mit Hass, mit Widerstand, mit loswerden wollen oder aber mit Angst. Und wir reagieren auf neutrale Erfahrungen mit Desinteresse, mit Gleichgültigkeit und trotzdem mit Identifikation. Diese fortwährende innere Reaktivität bedeutet Aufruhr, bedeutet Mangel an Gleichgewicht und an Frieden und Erfülltheit. Und genau das, was wir immer wieder beobachten können in jeder Meditationssitzung, im Sitzen, im Gehen oder in jedem Moment, wo wir gegenwärtig sind. Wenn die Dinge nicht ganz so sind, wie wir sie gern hätten, wenn es unangenehmer ist, als es uns recht ist, oder wenn es was anderes produziert, als was wir auf dem Programm haben. Was tun wir da? Ist dann Sträuben da, eine Abneigung da, ist dann Widerstand da? Ärgern wir uns, wenn es äußerlich die Dinge nicht so sind, wie wir denken, dass sie sein müssten? Werden wir wütend? Wenn sie versprechen, so zu werden, wie wir sie gerne möchten, ist dann kleines nach vorne sich lehnen, kleines Hoffen, Warten, Überlegen, wie man es kriegen könnte. Auch wenn es nur ganz wenig ist. Ist genau das, was innerlich uns immer irgendwie in Unruhe behält. Wenn wir das Gefühl haben, es war mal einen Moment wirklich still oder es war wirklich völlig okay, das ist immer dann, wenn wir nicht aus der Erfahrung des Moments rausgefallen sind, durch dagegen sein oder mehr davon wollen. Das ist interessant, das anzuschauen, im sehr Kleinen. Im Großen ist es wahrscheinlich offensichtlich, wenn Gier und Hass da ist, dann sind das die großen Varianten vom Gleichen. Das ist ziemlich spürbar. Diese Reaktivität, diese Kräfte des Verlangens und der Abneigung, die verursachen die ganze Skala von unheilsamen, unhilfreichen, negativen Handlungen und inneren Haltungen in Gedanken, in Worten und in Taten. Und damit oder daraus entstehen all unsere Schwierigkeiten und Probleme und Konflikte und Zwänge und Ängste und Sorgen und Depressionen in uns und dann oft auch um uns herum. Kurz gesagt, daraus entsteht Leiden. Shantideva sagte so etwas wie: Wilde und durchgedrehte Elefanten können in dieser Welt nicht so viel Leid verursachen, wie die Leiden und Qualen, die der wilde Elefant, der unser Geist ist, verursacht. Mein Lehrer Geschrapten wies oft darauf hin, dass keine Nuklearbomben so viel Schaden anrichten können für unser Geist, unser Herz. Beispiel bedeutet, dass das Problem eines Krieges nicht die Panzer sind oder die Scud-Missiles oder die Antipersonenminen, sondern der menschliche Geist. Ausschließlich. Was tun? Die Lösung ist einfach und überzeugend und, wie wir wissen, nicht leicht. In Bezug auf unser eigenes Leiden hat sie zu tun mit Achtsamkeit, mit Gewahrsein, mit Erkenntnis und mit innerem Gleichgewicht oder heiterer Gelassenheit vielleicht, oder liebevoller Gelassenheit. Um gegenwärtig zu sein, im Moment, in dem der Geist reagiert, in dem wir reagieren, in dem unser Herz reagiert, braucht es Achtsamkeit. Noch hilfreicher ist es, wenn wir im Moment davor achtsam und gegenwärtig sind. Nämlich im Moment, in dem die angenehme oder die unangenehme Erfahrung entsteht. Also im Moment, wo eine der acht Winde uns trifft. Wenn wir schon wahrnehmen, unangenehm, Achtung, bevor wir schon dran sind zu reagieren. Das ist noch hilfreicher. Im Moment, wo der süße Geschmack auftaucht. Im Moment, wo, weiß ich, der Kampfflieger tief über uns durchfliegt. Im Moment, wo Ruhelosigkeit uns packt. Oder im Moment, wo der Knieschmerz beginnt und wir wissen, da kommt es wieder. Wenn wir schon da achtsam sind, sind wir schon klar, bevor wir mit Anhaften oder mit Ablehnung reagieren. Deshalb ist auch eine stetige und kontinuierliche Aufmerksamkeit, Achtsamkeit so hilfreich und so wichtig. Und genau das üben wir hier. Eine andere Übersetzung von Shantideva: Selbst jene, die geübt sind in Dharma und Vertrauen, Interesse und Ausdauer haben, werden sich in negativen Tendenzen und Handlungen verlieren, wenn sie ohne Achtsamkeit sind. Diese Achtsamkeit, dieses Gewahrsein, Gegenwärtigsein kann mit jeder Erfahrung in jedem gegebenen Moment geübt werden. Immer jetzt. In Körperempfindungen, dem Atem als Körperempfindung, wie wir das heute vor allem getan haben, mit all den anderen Sinneserfahrungen, Hören, Sehen, Geruch, Geschmack, so weiter. Mit Gefühlen, Emotionen, Gedanken, Bildern, was natürlich die acht Winde der Welt mit einschließt. Weil die kommen ja in Form von Körperempfindungen, in Form von Geräuschen, von Worten, von Lärm, von Klang, von Dingen, die wir sehen, von Gerüchen, von Geschmack. Kommen in dieser Form von angenehmen Gedanken, unangenehmen Gedanken, schönen Gefühlen, schwierigen Gefühlen. nichts, was in unserer Erfahrung auftaucht, ist nicht unsere Achtsamkeit wert. Diese Achtsamkeit, dieses Gewahrsein wird definiert als eine Eigenschaft des Geistes, die in diesem Moment das, was ist, beachtet, sich vergegenwärtigt, sich bewusst macht, dessen gewahr ist. Das, was jetzt ist. Es ist das Gegenteil von Nichtbeachtung, von Unachtsamkeit, auch das Gegenteil von Oberflächlichkeit. Weil eine der Eigenschaften wahrer Achtsamkeit ist das Eintauchen in das Objekt. Also wenn ihr beim Atmen seid oder bei einer anderen Empfindung und ihr seid wirklich dabei, schaut, dass ihr euch nicht nach 3 Minuten fragt, und jetzt? Die Richtung ist tiefer eintauchen in dieselbe Erfahrung. Atmen allein ist schon genügt. Es ist alles drin, was ihr je erkennen müsst, um tiefste Weisheit zu erlangen. Ein Knieschmerz wäre auch genug, nur ist es ein bisschen schwierig, mit dieser Sorgfalt dabei zu bleiben. Ein Klang. Können wir tiefer oder näher dran sein, noch unmittelbarer, noch kontinuierlicher, noch, ich sag mal, tiefer im Sinn von näher, deutlicher spüren, nicht emotionell tiefer, sondern technisch tiefer. Anstatt an der Oberfläche zu bleiben, wie ein Kork das tut, der auf dem Wasser schwimmt, eine kontinuierliche Achtsamkeit mit einer Erfahrung, mit einem Objekt, die dringt ein wie ein Stein, der durchs Wasser auf den Grund fällt. Es ist nicht, dass er sich durchzwängen muss, er fällt durch. Es ist eine wichtige Qualität der Achtsamkeit, die wir erfahren, wenn mehr Kontinuität und Sammlung da ist, in unserem Dabeisein bei der Erfahrung. Achtsamkeit, wie sie hier gemeint ist, bedeutet auch unvoreingenommenes, nicht wertendes Gewahrsein. Eine Achtsamkeit, die nicht sagt, okay, das ist gut, hier bleibe ich, das ist schlecht, das mag ich nicht, hier gehe ich nicht hin, da gehe ich weg. Oder das ist angenehm, hier bleibe ich ein bisschen länger, hier ist es unangenehm oder schmerzhaft, hier haue ich ab, so gut ich kann. Es ist nicht wählend in dem Sinn, oder nicht wertend in dem Sinn, dass da die Qualität auch ist, das Willenssein zu spüren, was da ist. In dem Sinne ist sie rein oder lauter oder makellos. Es ist eine anspruchsvolle Qualität, zu sagen, okay, ich bin mit dem, was jetzt da ist. Punkt. Also bedingungslos ist sie eigentlich, die Achtsamkeit. Sie sagt nicht wenn und aber und unter diesen Bedingungen und unter diesen nicht. Darum scheint es auch so schwierig zu sein. Das ist der anspruchsvolle Teil, denke ich, davon. Weil wir wollen schon da sein, aber unter gewissen Bedingungen. Zum Beispiel, dass es dann bald mal angenehm wird, sonst was soll's. Dorthin zu schauen, ist sehr interessant. In dieser Qualität hat Achtsamkeit eine enorm klärende und auch erleichternde und erleuchtende Kraft in unserem Geist, in unserem Herzen. Und sie ist die Voraussetzung und oft die Ursache von Erkenntnis und Weisheit. Was ist es genau, in das sie eindringt? Oder was ist es, das sie erkennt? Nochmal, sie sieht, was ist. Und ermöglicht Erkenntnisse auf vielen Ebenen. Körperlich, physische, oder auf der geistigen Ebene Erkenntnisse, Erkenntnisse im emotionalen Bereich, Einsichten in unsere Gewohnheiten, Muster, Tendenzen. Auf einer grundsätzlicheren Ebene, und ich denke, das ist der wichtigste Teil in Bezug auf Erkenntnis und Weisheit, eine grundsätzlichere Ebene ermöglicht sie Erkenntnis und Einsicht in die wahre Natur aller Dinge, aller Erscheinungen und aller Erfahrungen, die unser Leben ausmachen. Achtsamkeit erkennt die Vergänglichkeit, den ständigen Wandel, die Fluidität und Dynamik aller Erfahrung. Und um das zu sehen und zu erkennen, brauchen wir nicht zuerst eine ganz tolle, besondere Erfahrung. Das kann man ständig sehen, weil das trifft zu für jeden Moment von Erfahrung, die kommt und geht. Und sogar wenn sie ähnlich bleibt, ist sie nie ganz gleich, produziert sich ähnlich, bis was dazwischen kommt, dann kommt schon wieder das Nächste und wieder das Nächste, dann kommen Gedanken und andere Gefühle und dann kommt ein Klang, ein Geräusch, und Bewegung im Körper und dann kommt eine neue Empfindung, dann kommt wieder der Atem, dann kommt nochmal ein Geräusch, dann kommen Gedanken und Kommentare dazu. Ich habe das schon jetzt gerade fast 24 Stunden beobachtet. Ständiger Fluss von Moment zu Moment Erfahrung. Von Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Denken, Fühlen. Hören, Fühlen, Sehen, Riechen, Schmecken, Denken. 6 Arten. Ständig, ganz wenig schnell ablösen. So schnell, dass wir eine solide Welt wahrnehmen, die doch scheinbar relativ unverändert bleibt. Achtsamkeit erkennt, dass das, was wir als solides Dasein immer wieder wahrnehmen oder interpretieren, eigentlich ein ständiger Fluss ist von Moment zu Moment Erfahrung, wenn wir nur hinsehen. Es ist nicht, dass wir monatelang meditieren müssen und äußerst konzentriert sein müssen. Es ist offensichtlich von Moment zu Moment. Aber das ganze Leben ist vergänglich und verändert sich ständig. Ein Text vergleicht unser Leben mit einem Wasserfall, der über einen hohen Felsen unterstürzt, ohne einen Moment des Zögerns, ohne ein Zurück. Nicht nur so mit der Moment-zu-Moment-Erfahrung, sondern mit unserem Leben. Selten, dass wir in den Spiegel blicken und finden, wir hätten wieder 5 Jahre jünger ausgesehen. Alles entsteht, fließt, verändert sich und vergeht und entsteht von Neuem, wo wir auch hinschauen, wo wir auch hinfühlen. Achtsamkeit erkennt auch die nicht befriedigende Natur der Dinge. Das heißt, die Tatsache, dass nichts, kein Ding, keine Situation, kein Mensch, kein Objekt, keine Erfahrung die Macht hat, uns eine bleibende Befriedigung zu verschaffen. Es ist nicht irgendetwas, das wir dann einmal doch erreichen und kriegen und haben, irgendwie einnehmen. Und dann reicht es. Ich denke, vielleicht diese Tatsache der sich ständig wandelnden Welt ist vielleicht das, was uns zur Meditation, zur spirituellen Praxis bringt. Irgendwie haben wir das Gefühl, da muss doch etwas sein, das doch irgendwie letztlich erfüllend ist. Falls da etwas ist, es ist nicht unter den erschaffenen, zusammengesetzten, gemachten Dingen, die geboren sind, die entstanden sind, die erschaffen worden sind, die ins Dasein gekommen sind. Weil all diese Dinge, all diese Wesen, all diese Erfahrungen, die entstanden sind, werden sich verändern und vergehen und sind deshalb nicht fähig, eine bleibende Erfüllung zu geben. Das ist wie Ruth Dennison, eine deutsche Vipassana-Lehrerin in den USA, das beschreibt mit dem Fleck im Kanu. Wenn wir am schönen Tag, ideale Temperatur, die Sonne scheint, auf dem See paddeln, also wirklich die Berge spiegeln sich im Wasser, ist absolut fantastisch, alles perfekt. Es ist ein kleines Leck im Kanu, nur ein kleines, nicht ein großes. Alle 40 Stunden müssen wir Wasser ausschöpfen. Für ein paar Minuten, dann ist es wieder okay. Aber alle 40 Stunden spätestens müssen wir Wasser ausschöpfen, sonst geht das Ding unter und ist nicht mehr lustig. Immer etwas. Nicht das eine Ding ist, ist noch das andere. Und nie reicht es ganz. Reicht ein Moment, wir sind befriedigt, ist alles gut. Wenn wir noch einen Kaffee kriegen anschließend. Oder wenn wir uns noch einen Moment hinlegen können. oder wenn wir uns die Beine jetzt endlich wieder strecken können. Oder was immer. Achtsamkeit erkennt die vergängliche und dynamische Natur der Dinge, die Tatsache, dass sie keine Erfüllung, eine bleibende Erfüllung geben können. Und sie erkennt die Substanzlosigkeit, die, ich brauche absichtlich nicht das Wort Leerheit, die Unfassbarkeit, die Unfesthaltbarkeit aller Dinge, einschließlich unseres Selbst. Ein Text sagt hierzu, betreffend unseres eigentlichen Wesens, physische, körperliche Formen sind wie Schaumgebilde. Gefühle sind wie Blasen auf dem Wasser. Wahrnehmungen gleichen Fata Morganas, Luftspiegelungen. Bildekräfte, Geisteszustände und Emotionen sind wie der Stamm des Bananenbaums. Der ist nicht hohl, aber er ist aus aufgewickelten Blättern, also er hat keine Essenz, wenn man wirklich schaut. Und Bewusstsein ist wie eine magische Illusion. Und außer, und es ist nicht, dass diese Dinge nicht gibt, das ist, was wir sind, all diese Aspekte des Agierens und Reagierens, des Bewusstseins, der Gefühle, des Körpers, der Wahrnehmungen, die in dynamischer Art und Weise zusammenspielen, wie wir das von Moment zu Moment beobachten können. Aber außerhalb von dem gibt es nicht noch etwas, es gibt nicht noch jemand, es gibt nicht noch mich, der irgendwie hinter all dem oder im Zentrum von all dem im Pilotenstuhl sitzt, ja, die Übersicht hat und die Kontrolle vom Ganzen. Das ist mehr, wie der Psychologe Guy Claxton sagt. Die Lichter sind an, aber niemand ist zu Hause. Die Lichter sind an, der Fernseher ist an, die Stereo ist an, die ganzen Dinge, es läuft und es lebt, aber ist niemand zu Hause. Wenn alles was ist, nicht niemand da, alles läuft. Wenn alles, was wir sind, eine Zusammensetzung oder ein Zusammenspiel, es klingt besser, ein Zusammenspiel ist, oder sogar eine Symphonie, aus ständig wechselnden Elementen, von Körper, von Geist, von Herz, von Gefühlen, von Gedanken, wenn das Leben dieser immer fort sich verändernde und wandelnde Tanz ist, dann machen festhalten wollen und wegschieben wollen, diese endlose Reaktivität, wirklich absolut keinen Sinn. Achtsamkeit heißt genau das klar und direkt zu sehen, zu spüren und zu realisieren, immer und immer wieder. Achtsamkeit erkennt oder wir erkennen, das Haften und Festhalten an einer Realität, die fließend und nicht festhaltbar ist, Leiden und Schwierigkeiten schaffen muss. Achtsamkeit erkennt, dass Ablehnung, Abneigung, Widerstand gegen eine Realität, die wir nicht kontrollieren können, weil sie ihren eigenen Gesetzen folgt, Leiden und Schwierigkeiten schaffen muss. Und aus dieser Erkenntnis heraus akzeptieren wir, auch wenn es unangenehm ist, dort, wo man nicht einfach enden kann. Und aus dieser Erkenntnis heraus lassen wir los, wenn Dinge, die zwar angenehm sind, sich verändern und anders werden, als wie wir sie möchten. Nicht mehr angenehm oder nicht mehr da, nicht mehr zur Verfügung. Wir üben uns darin, anzunehmen, was jetzt ist, und wir üben uns darin, loszulassen, was vergeht, was nicht haltbar ist. Und damit ist innere Geräumigkeit, Gelassenheit, inneres Gleichgewicht da. Inneres Gleichgewicht, oder vielleicht liebevolle oder heitere Gelassenheit, ist eben die Qualität des Geistes, die willens ist und fähig ist, gegenwärtig und in Kontakt zu sein mit Unangenehmen. Und dabei unerschütterlich oder einigermaßen unerschütterlich und im Gleichgewicht bleibt. Und etwas innere Heiterkeit, Frieden bewahrt. Inneres Gleichgewicht, liebevolle Gelassenheit ist die Qualität des Herzens, des Geistes, welche mit angenehmen und lustvollen gegenwärtig bleibt, ohne daran anzuhaften oder es festzuhalten. und dabei innere Heiterkeit, Frieden bewahrt, auch wenn es vergeht. Tiefes Loslassen ist Gelassenheit, ist Unerschütterlichkeit, ist Unbeschwertheit. Ein inneres Gleichgewicht, diese liebevolle Gelassenheit, bleibt auch gegenwärtig und in Kontakt mit neutralen Erfahrungen. Und es ist auch immer wieder schwierig, gerade in Retreat-Situationen, weil doch recht viel der Erfahrungen, die wir den ganzen Tag begegnen, im Sitzen, im Gehen, ziemlich neutral sind und dadurch besonders undramatisch. Wir nennen das langweilig. Es ist nur langweilig in dem Maß, wie wir nicht volle Aufmerksamkeit dem zuwenden können. Und das tun wir gewohnheitsmäßig nicht, weil ja nichts Besonderes da ist. Wenn es angenehm wäre, ja, dann würden wir gerne Aufmerksamkeit geben. Wenn es unangenehm wäre, müssten wir, um es loszuwerden. Was wir hier üben, ist eben immer Aufmerksamkeit zu geben. Die Gelassenheit in Bezug auf neutrale Erfahrung ist völlig verschieden von Gleichgültigkeit oder Unsorgfältigkeit. Das ist eine interessierte Achtsamkeit. Und egal welcher Wind weht, ob es Gewinn oder Verlust, Erfolg oder Misserfolg, Lob oder Tadel, ist genügend innerer Raum da, um all diese Erfahrungen, angenehm oder unangenehm, zu umfassen. Es ist genügend innere Sanftheit da, um gelassen, einigermaßen gelassen, einigermaßen unbeschwert zu bleiben. Der Lama Duchamp Rinpoche sagt über den Geist der Gelassenheit oder der Unbeschwertheit in dem Sinne. Er ist wie der weite Himmel, nicht besonders geschmeichelt durch den Regenbogen und nicht besonders belästigt durch Sturmwolken, Regen, Schnee. Inneres Gleichgewicht entsteht letztlich aus Erkenntnis. Im tiefsten Sinn entsteht es aus der Erkenntnis der substanzlosen, nicht fassbaren Natur aller Dinge, jeder Erfahrung unserer selbst. Wenn wir klar erkennen und erfahren, dass nichts in diesem Dasein festhaltbar ist und wir loslassen mit liebevoller Gelassenheit, immer dann erfahren wir das Leben so, wie es ist, voll und reich. Und eine Zen-Nonne, früher war es ein Zen-Mönch, jetzt eine Zen-Nonne. Nachdem mein Haus niedergebrannt war, hatte ich eine unverbaute Sicht auf den Mond bei Nacht. Das spiegelt etwas von dieser Qualität wieder. Ob wir klar sehen und verstehen oder nicht, ob Freiheit erfahren wird oder nicht, ob unser inneres Gleichgewicht wächst, alles ist davon abhängig, ob wir wirklich achtsam und gegenwärtig sind. So interessiert und so kontinuierlich, wie es uns möglich ist. Mit Sorgfalt und mit Sanftheit. Und das ist unsere Aufgabe immer wieder. Ich möchte mit Shantideva abschließen, der sagt: Deshalb muss ich diese Lehre in die Praxis umsetzen. Denn was kann man erreichen, wenn man nur darüber spricht? Wird ein Kranker davon profitieren, wenn er nur medizinische Texte liest? Hängt wirklich von unserer Praxis ab. Von unserem Bemühen um Achtsamkeit, um klares Sehen und letztlich um die innere Freiheit, die dadurch möglich wird.